Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Cleos Welt und Cleos Jagdwelt, Henrik Lott, Jagdschule Kretschmer, Part, Remfeld Precision Gun Care, Stille im Wald, MGH, Merkel Gschwenter Handels GmbH, Tramut Hinners, K&K Premium Jagd und Jagd und Hund.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW Podcast auf der Jagd und Hund 2025. Es trudeln so langsam die letzten Leute ein. Bedeutet nicht, dass sie weniger Stellenwert haben, sondern wir haben jetzt einen echten Star hier. Es war sehr schwer, ihn tatsächlich bei uns vor die Kamera zu bekommen. Dennis Panthen, Hundetrainer. Herzlich willkommen, Dennis.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die nette Anmoderation.
Wir kennen uns ja tatsächlich schon, ich würde mal sagen, jetzt fast 10 Jahre.
Tatsächlich, ja.
Ja. Wir haben ja am Anfang, gerade als meine Weimaraner-Hündin, als ich die bekommen habe, haben wir ja auch schon trainiert.
Ja.
Und wir hatten natürlich damals auch immer wieder Gespräche, so gerade was Jagdhundeausbildung revolutionieren und dass die Jagdhundeausbildung so ein bisschen stecken geblieben ist bei manchen Leuten. Ich glaube, da warst du ja so einer der ersten Leute, die das auch angesprochen haben, dieses Thema, und da immer versucht hat, neue Wege zu gehen. Mhm. Deswegen hätte ich da natürlich gerne deine Meinung dazu. Ich verfolge dich jetzt schon länger und sehe das auch immer wieder, was du tust. Du machst sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, klärst die Leute auf, wie man es besser machen kann, dass es nicht mehr mit Zwang sein muss bei der Ausbildung. Und dafür bin ich dir auch echt dankbar.
Zum Thema Zwang sage ich gleich nochmal was. Ja. Im Allgemeinen nicht, dass man das falsch verstehen kann. Du hast es aber gerade schon richtig erkannt. Wenn wir uns mal überlegen und wir gucken heute uns auf der Messe um, dann sehen wir ganz, ganz viel Modernisierung. Also Jagd hat sich ja von ihrem Gesicht her sehr verändert, aber ja auch nicht zu Lasten der Tradition. Also die Tradition ist ja noch genauso geblieben, aber das Bild der Jagd ist heute Wärmebilddrohne. Das ist ja alles, was technisch an Neuerungen passiert. Und während wir das so erleben, hat keiner im Grunde ein Störgefühl damit. Oder hast du ein Störgefühl damit?
Nee.
Gut, und jetzt kommen wir zum Thema Jagd und der Ausbildung.
Also ich finde, ich muss noch einmal zurück. Störbild ist, ich finde, das Tier muss trotzdem am Ende des Tages irgendwo eine Chance haben. Wenn du das natürlich 165 Tage im Jahr terrorisierst, dann ist es auch nicht mehr cool.
Das war jetzt gar nicht gemeint, auch, dass jetzt zum Beispiel die Rehkitzsuche mit der Wärmebilddrohne
gibt
der ganzen Sache ja keinen Abriss, sondern wir ergänzen uns ja da, wo es Sinn macht. Ja. Jetzt gucken wir ins Thema Jagdhundeausbildung rein. Da ist ja jegliche Form der Modernisierung absolutes Teufelszeug.
Ja.
So, das ist ja wie der Teufel und das Weihwasser in etwa. Und das heißt, jegliche Veränderung, jeglicher Input von wo auch immer er herkommen mag, ist ja sofort, da ist ja Sodom und Gomorra. Und das ist so ein bisschen die Frage, warum, kann ich dir mal auch an dich geben, du bist auch ein Hundeführer, warum ist dieser Bereich so betoniert und zementiert gegen jegliche Veränderung? Das ist eine gute Frage, ne?
Aber ich stimme dir da tatsächlich vollkommen zu. Also es ist, ich bin ja, also ich frage dich jetzt mal einfach mal was. Wir hatten ja am Donnerstag hier eine Demo, ne? Mhm. Jetzt, ich hoffe, du gibst mir jetzt auch da wirklich deine ehrliche Antwort. Da waren ja auch ein paar Sachen in der Jagdhundeausbildung, die da verboten werden sollten. Wie stehst du tatsächlich zu der Ausbildung an der lebenden Ente?
Die Ausbildung an der lebenden Ente halte ich für sehr wichtig.
Okay.
Ich halte die für sehr wichtig, genauso wie die Saungatterausbildung. Es ist einfach Fakt, dass wir Hunde trainieren müssen in Kombination mit lebendem Wild, um auch für uns festzustellen, dass wir ein Feedback haben, dass wir eine Überprüfung haben, ist dieser Hund tatsächlich für diese Arbeit geeignet? Und wir wollen es ja nicht im Zweifel dann feststellen, wenn es schon zu spät ist und der Hund quasi arbeitet und wir merken, okay, jetzt haben wir ein richtiges Problem und können dann eben nicht mehr tierschutzkonform handeln, ne?
Also ich war gerade tatsächlich oben in der Halle mit den ganzen Jagdhunden. Hm. Und du hast ja gerade angefangen, ist es fest, was, wie hast du es genannt? Festbetoniert?
Festbetoniert. Die Entwicklung des Jagdhundewesens ist festbetoniert.
Also ich bin ehrlich, das sieht seit da oben genau seit 10 Jahren gleich aus. Und wird, glaube ich, auch, ich glaube aber auch, dass es in den nächsten 10 Jahren da auch nicht anders aussehen wird.
Ich habe die Befürchtung, dass es so ist. Aber wie gesagt, das ist gar keine Verurteilung, es ist ja nur eine Feststellung.
Ja.
Wir sagen ja auch gar nicht, und das ist ja auch absolut, was die Leute immer falsch verstehen, wenn sie mit mir in Kontakt kommen. Wir wollen überhaupt niemanden missionieren. So, ich mache meine Arbeit, ich erzähle darüber und wenn du Spaß daran hast, dann beschäftigst du dich mit mir.
Ja.
Aber ich gehe nicht hin und sag, das ist alles nicht mehr gut, habe ich niemals in einem Wort erwähnt, mache ich auch nicht, weil alles hat seine Daseinsberechtigung und ich mache eben andere Dinge und wem die Spaß machen, der ist bei mir herzlich willkommen.
Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie ich damals auf dich gekommen bin.
Ja, mach mal.
Und zwar war das bei mir so, ich habe meine Hündin Enya bekommen. Enya war, ich glaube, 5 oder 6 Monate alt. Da war ja die Ausbildung, ich sag mal so, ich hatte von der Jagdhundeausbildung keine Ahnung, wirklich gar nicht. Das war mein erster Hund, den ich ausbilden wollte. Ich hatte vorher meinen Australian Shepherd Willi, den habe ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Cooler Hund, ist jetzt auch 11 Jahre alt. Aber Enya, da ging es ja dann drum, auf VJP, HZP, genau. VGP zu machen. So, und dann hat das Ganze dann da angefangen. Enya wollte nicht apportieren, Enya wollte nicht ins Wasser gehen. Bin dann hier bei der Kreisjägerschaft, also ich will jetzt hier gar keine Leute runtermachen. Ja, es ist halt so. Und dann war ja, der Hund will das Apportel nicht in den Mund nehmen. Ja, dann war, ja, mach's auf. Der Hund muss das mit Zwang machen. So. Und dann, ich bin dann da drauf gekommen, hab mir diesen Hund da angeguckt, der da überhaupt, weißt du, dann hat da einer rumgefummelt an meinem Hund, wo ich mir dann im Nachhinein denke, wie konntest du die Scheiße zulassen? Ja. Sorry, dass ich das so sage.
Ist so.
So. Und, wir haben das ja dann im Endeffekt mit dem Hund mit so viel Spaß hinbekommen. Der Hund bringt mir alles. Ich muss nur, also der freut sich darüber. Und wenn er keinen Bock hat, ich habe Hanteln zu Hause, was weiß ich was, ja, dann musst du nur mal einmal damit rumfuchteln. Mhm. Dann bringt er dir die Hantel mit Wonne, weil er denkt, er tut das für mich und nicht, weil er es muss.
Aber ich glaube, du hast einen ganz feinen, sehr gut beobachtet. Du hast das sehr, sehr gut auch jetzt erklärt. Aber guck mal, das ist es ja auch so. Das heißt, das System, wie dort ausgebildet wird, oder wurde oder natürlich auch noch immer ausgebildet wird, hat ja eine Grundsubstanz. Es funktioniert, sagen wir mal, bei einem überwiegenden Teil der Hunde funktioniert das.
Ja. So.
Und jetzt ist aber eben das Ding, wir bilden ja nicht nur einen überwiegenden Teil der Hunde aus, sondern wir wollen ja alle Hunde ausbilden. Heißt, ich muss ein Ausbildungssystem entwickeln, zusammenbauen, wo ich eine, ich will nicht sagen nahezu 100%-Quote hinbekomme, aber wo der Individualismus im Vordergrund steht. So wie wir alle unterschiedlich lernen, du, ich, wir haben alle eine unterschiedliche Base, wie wir funktionieren im Lernen, muss ich natürlich auch diese Individualität in die Ausbildung bekommen. Und dann habe ich einen viel größeren Satz an den Hunden, ja, wie soll man es sagen, die mitarbeiten und nicht vorschnell aussortiert werden, wo man sagt, ja, die taugen jetzt nichts. Sie taugen für ein gewisses System nichts, aber sie taugen sehr wohl was, vielleicht, wenn man sie anders anspricht. Und das ist so das Ding, was wir erleben, dass Hunde, die vielleicht nicht brutal schnell in der Lernform, in den ersten Ansätzen sind, wenn wir die auf dem zweiten Weg ansprechen, dass die nachher den gleichen Entwicklungsstand haben, sie haben nur einen anderen Weg beschritten. So, und das ist so ein bisschen das, wofür ich kämpfe. Und wir müssen uns mal angewöhnen, dass wir nicht alle Ferrari fahren können. Das ist einfach nicht machbar. Sondern ganz ehrlich, ich habe einen absoluten schönen Durchschnittshund. Ein Hund, der macht 80%. Jeder Jäger, der diesen Hund hätte, wäre damit absolut glücklich. So, wir müssen immer mal, der Wahnsinn im Kopf ist ja immer, Ferrari mal Ferrari verpaaren, noch mehr Ferrari. Und so geht das ja seit Generationen. Nur du darfst nicht vergessen, wer will denn diesen Wahnsinn noch kontrollieren, der nicht ein Berufsjäger ist oder der nicht jeden Tag jagdlich ambitionierte Einsätze für den Hund hat? Wer will das managen?
Ich find's witzig, dass du sagst. eine kleine Anekdote. Mein beim Rana-Hündin hat, glaube ich, 352 Punkte VGP, alles mitgemacht, super Hund. Ja, auf dem Papier natürlich der perfekte Jagdhund. Ne, meine Deutsch-Kurzhaar-Hündin hat, glaube ich, 290 oder so.
Ja.
Auf dem Papier scheiß Jagdhund. Der Deutsch-Kurzhaar ist aber der Ferrari, von dem du gerade sprichst, den man nicht handeln kann.
Ja.
Ja? Und der Weimaraner ist der Hund, den man handeln kann, der aber nicht jagend ist. Weißt du, wie ich das meine? Der ist nicht, der arbeitet für mich. Der andere Hund ist halt Gaga, wenn du den von alleine loslässt.
Und das ist ja das Schöne, dass Punkte und Punktebewertungen ja nicht immer gleichzeitig eine Aussagekraft sind, was ich für einen Hund führe. Also die allerbeste Hündin, die ich besitze, hatte wirklich die schlechteste Jugendsuche. Obwohl sie, ehrlich gesagt, rückblickend die beste Arbeit gemacht hat. So, es ist ja immer, du darfst ja nicht vergessen, dass es immer individuell bewertet wird. Es kommt ja auch darauf an, dass du Leistungen gar nicht vergleichbar bekommst. So, wenn du jetzt mal zur Jägerwald gehst und auf einmal, es sind ja nicht alle in demselben Revier. Es haben nicht alle denselben Wildbesatz, es haben nicht alle dasselbe Feld und alles ist individuell. Das heißt, du kannst sehr viel Glück haben und du kannst sehr viel Pech haben und diese eine Momentaufnahme sollte aber nicht dafür entscheidend sein, wie wir mit dem Hund über sein Leben hinweg verfahren.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, und da reg ich mich immer wieder drüber auf, dass dieser Hund auch in erster Linie, da bin ich jetzt ganz ehrlich mit dir, also 99% der Leute, die Hunde haben, sind Hobby-Leute, die diese Hunde haben.
Auf jeden Fall.
Und dieser Hund ist in 99% der Fällen Familienhund.
Ja, klar.
Und da ist es eigentlich das Wichtigste, dass man diesen Hund auch da respektiert.
Natürlich.
Weil er zu Hause mich lieb ist und er geht mit den Kindern um, ist mir das eigentlich, also ich habe jetzt keine, aber bei vielen anderen ist es ja so und der ist lieb zu Hause und hört auf alles. Ist es doch auch nicht so super wichtig, wenn der jetzt vielleicht 10% schlechter ist auf dem Papier als andere. Aber manche deklassieren das so, dass das Einzige ist, was ein Hund ausmacht.
Ja, weil sie ein Urteilsverfahren anwenden, was im Grunde nicht passend ist. Das stimmt nicht.
Ja.
Also es gibt wahnsinnig gute Hunde, die nicht VGP geführt worden sind, die ein geniales Potenzial haben. Das bildet sich nicht auf dem Papier ab. Das bildet sich tatsächlich in der Praxis ab. Und wir sollten auch immer hergehen, und das ist ja auch der Ansatz, Hunde ausbilden für die jagdliche Praxis und nicht fürs Papier. Zumindest meine Idee und mein Ansatz. Das ist mega und es ist auch schön, wenn alle Klingel große Punkte haben. Aber du siehst, das sind schon eigene Themen. Guck mal, über welche, wir könnten wochenlang hier zusammen sprechen über die Themen, die das Jagdhundewesen betrifft. Also wir haben Modernisierung, die ist in Beton gegossen. Dann kann man mal generell über die Zucht sprechen, braucht jeder einen Ferrari. Dann können wir mal drüber reden, ob die Leute überhaupt die richtigen Hunde für die richtigen Revierverhältnisse aussuchen oder ob sie plötzlich sagen, ich habe einen kurzen, weil ich den so schön finde, ich habe aber ein Revier mit überwiegend Sauen. So, das sind ja alles Themen, die wir ständig hören und da sind wir noch gar nicht richtig im Ausbildungsthema. Ne? Also du siehst, das ist so groß, wenn du es aufmachst und hinter die Kulisse guckst und es muss auch irgendwas passieren. Ne? Es muss was passieren.
Du sprichst mir da so ein ganz kleines bisschen aus der Seele, aber Dennis, jetzt mal ganz ehrlich, feindest du dich dann nicht bei den ganzen Leuten übelst an?
Ich habe eine interessante Unterhaltung auf der Messe geführt mit Leuten, die auch ebenfalls sehr, sehr, sehr bekannt sind. Und ich habe sie gefragt, immer, habt ihr eigentlich gar keine Hunde im Einsatz? Was meinst du, was die Antwort war? Ja, aber die zeigen wir nicht. Ich sag, wieso? Weil immer, wenn wir was zeigen im Bildmaterial, erklärt uns jeder, dass wir alles falsch machen und keine Ahnung haben. Und dann war der zweite Satz, wir wollen uns nicht mit der Hundebubble anlegen. Und das ist ein Thema mit Emotionalität und einer, wie soll man sagen, mit einem Konfliktpotenzial da drin. Ich kann es dir nicht sagen, wo es herkommt. Es ist so, aber wie gesagt, wir sind ja wieder dabei. Ich mache ja nur die Sachen, die ich tue, rede darüber und wer sich daran stört, dem kann ich nicht helfen.
Aber wir haben das ja auch immer wieder, egal welches Thema wir anschneiden, egal welchen YouTube-Film wir hochladen, es findet immer einer irgendein Problem mit den Sachen, die wir machen. Und ich denke mir immer so, Leute, du weißt, ich sag mal jetzt bei unser Thema Büffeljacht, ja, da geben die uns dann Tipps, wie du mit der Waffe die richtig hältst und was weiß ich was. Und ich denke mir immer so, ihr habt, glaube ich, noch nie eine 470, 470 Nitro Express live geschossen, vielleicht mal die Klappe halten.
Ja, es ist, aber pass auf, und das ist ja heute das Thema, die Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wir stellen viel mittlerweile auch wieder online auf den YouTube-Kanal kostenlos zur Verfügung.
Ja.
Das heißt, wir stecken unser Wissen da rein, unser Geld, unsere Zeit und dann lassen wir uns beleidigen dafür als Bezahlung. Und das sind so Themen, wo man sich überlegen muss. Deswegen war anderthalb Jahre der YouTube-Kanal bei uns einfach stillgelegt. Und da müssen sich die Leute überlegen, wie sie den Umgang mit dem Internet pflegen und wie sie meckern in Zukunft. Ich habe nächstes Jahr wieder einen Messestand gebucht hier. Ich bin ja dieses Jahr zum ersten Mal dabei mit meinem Unternehmen, also eine Jagdhunde-Ausbildungsfirma, die einen Messestand hat. Fand ich jetzt irgendwie gut und es kam super gut an. Und ich habe gesagt, im nächsten Jahr nehmen wir einen Stand, wo wir zwei so Schalter haben, wie bei der Post. Kennst du diese Postschalter? Mhm. Und auf einem steht für Hater und auf dem anderen steht für Follower. Nur du wirst nicht erleben, dass hier jemand an den Stand kommt, die Courage besitzt, mit dir hier zu diskutieren und zu sagen, das, was du da tust, finde ich scheiße. Aber im Internet, anonym, da lassen die Leute ihren Hass freien Lauf. Und das ist eine Kultur, die sich entwickelt hat, die nicht mehr auf einen Austausch basiert, auf eine Kommunikation miteinander, sondern da kommt der Spruch, den du als erstes lernst in der Jagdschule, der Feind des Jägers ist der Jäger. So ist es leider.
Ich find's gut, dass du es sagst. Ich meine, du bist ja auch, wann bist du in die Branche reingekommen?
Oder 2014.
Genau, du warst ja vorher, ich glaube,
ich war deutscher Meister im Schutzhundesport bei den Dobermännern und habe eigentlich professionellen Hundesport betrieben.
Und da muss man da ganz ehrlich dazu sagen, dass das ja eine ganz andere Klassifizierung an Hundetraining ist als unsere Jagdhundeausbildung.
Vermutlich.
Ja. Ich sehe das zum Beispiel auch immer wieder. Der Wesley Henn, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat ja mehrere Labradore, der hat mal hier in der Firma gearbeitet, war auch eben bei uns auf dem Stand. Der führt zum Beispiel Labradore so, wie man die in England führen würde.
Macht er die Krähenjagd-Seminar?
Ja, genau, der macht die
Krähenjagd-Seminar. Der ist bei mir im Revier im Februar mit einem Seminar.
Das musst du dir mal angucken, wie der mit seinen Labradoren umgeht. Das ist unglaublich. Aber die Leute, wie du das eben sagst, die holen sich dann einen Labrador und denken dann, der Labrador ist jetzt der geilste Hund für die Drückjagd. Oder die holen sich den Kurzhaar und denken, dass der Kurzhaar das Beste ist, um die Schweine zu bejagen.
Ich finde es viel cooler, dass das, was du gerade angesprochen hast, jemand macht etwas mit einem Labrador vor und jemand hat einen Tackle und denkt, er muss sich daran messen. Das funktioniert nicht. So, das ist genauso, wenn du versuchst, irgendwie mit dem Porsche mal der G-Klasse im Wald hinterher zu fahren. Das ist nicht möglich.
Es sei denn, du hast den Dakar.
Das kann sein. Ja, den würden wir fürs Revier auch noch nehmen.
Ich auch. Suchen wir gerne einen Sponsor. Meldet euch bitte.
Gerne.
Lizenz von mir.
So sieht's aus.
Wie kann man dich erreichen, Dennis? Wie geht das?
www.dennis-panthen.de oder natürlich auf Instagram. Dennis Panthen Official und dann reinfolgen, auf geht's.
Wir haben ja heute letzten Tag hier auf der Messe. Ja. Wenn die Leute das hier hören, könnt ihr natürlich, ich weiß nicht, ob du noch mal bei dir, du hast wahrscheinlich noch eine Präsentation heute, oder?
Bei uns läuft's noch. Wir sind noch einen ganzen Tag bis zum Abbau da. Die Idee war ja, und das war ja das Schöne, ich habe einfach Experten eingeladen aus der Branche, die alle eine Meinung haben, die alle außergewöhnliches Talent besitzen, Fähigkeiten. Vom Doppelweltmeister zum Hegewaldsieger Jürgen Böttcher war bei uns auf dem Stand. Es waren eigentlich alle da, die Rang und Namen haben in der Szene. Und ich freue mich sehr, dass die zu mir gekommen sind. Die Bühne, die ich ihnen gebaut habe, quasi wortwörtlich genutzt haben, um unseren Leuten kostenfreies Wissen zugänglich zu machen. Und ich glaube, das ist auch eben die Aufgabe so einer Messe, Jagd und Hund, mehr Hundewissen in den Markt zu bekommen von Leuten, die das können.
Wir haben ja das Gleiche hier mit dem Ganzen gemacht. Wir haben Experten aus den verschiedensten Szenen. Wir hatten Elefantenjagd besprochen. Wir hatten, ich habe dich jetzt für Hundewesen da. Wir hatten Leute mit Wildtierkrankheiten da etc.
Das ist mega, das Format ist mega schön.
Dankeschön. Und es ist auf jeden Fall wichtig, das auch öffentlich zu machen, dass die Leute freien Zugang auf das Ganze zu haben. Ich finde dieses Abo-Modell mit den Sachen ist sowieso, ist jetzt nicht so meins, da bin ich ehrlich.
Ja.
Und vor allen Dingen am Ende des Tages ist es natürlich auch für jeden dann zugänglich. Die Leute haben da Spaß dran. Und je mehr Leute das gucken, desto mehr Kunden wirst du wahrscheinlich am Ende des Tages auch bekommen, weil die sagen, ja, den Dennis finde ich cool. Mit der Jagdhundeausbildung will ich mit ihm machen und mit keinem anderen.
Wir haben einen irren Zulauf, ich kann das mal so sagen, weil uns im Grunde ein kleines Kunststück gelungen ist. Wir haben angefangen, Ausbildung zu digitalisieren. Ich habe ja auf der Seite, die ich gerade genannt habe, eine riesen Plattform, wo wir Ausbildungsfilme bauen. Da kannst du die Leinenführigkeit trainieren, du kannst in den Feldfilm einsteigen, wenn du einen Vorsteherhund hast. Du kannst alles Mögliche machen. Und das Interessante dabei ist, wir haben eben gelernt, die Leute digital vorzubereiten, dass wenn sie offline ins Training kommen, einfach das Wissen und der Lernprozess viel, viel schneller geht. Das heißt, wenn du in Zukunft zu uns, zur Jugendsuche, wir haben ein eigenes Ausbildungsrevier, eine eigene Ausbildungsjagd, nur für die Hundeausbildung. Und wenn du kommst, dann hast du die Möglichkeit, dich vorher digital vorzubereiten. Das heißt, du kommst dahin zum Jugendsuchentraining. Du weißt, wie der Wind sich verhalten muss, wie du suchen musst. Du hast alles digital vorbereitet bekommen. Und dieses Offline und Online miteinander zu verbinden, ist einfach genial.
Vielen, vielen Dank auch dafür, dass die Leute das machen können. Dennis, danke, dass du heute hier warst. Ich würde dich fragen, ob wir vielleicht in Zukunft öfter sowas machen würden.
Mach mal.
Ich glaube, wir sind da auch ein bisschen auf einer Wellenlänge mit dem Ganzen. Und hätte ich Spaß dran, auch, dass wir dich vielleicht mal begleiten, tatsächlich bei der Ausbildung, uns das mal angucken, was du so mit deinen Hunden machst.
Gerne.
Wen hast du noch alles? Den Horst hast du, den habe ich gestern gesehen.
Gerti. Horst ist noch da, Gerti, Goya, Volker. Ja.
Geil.
Mannschaft ist noch komplett.
Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und bist herzlich wieder eingeladen.
Danke fürs Gespräch. Danke.